Und vielleicht auch die Frage, wann hast du dich das letzte Mal so richtig frei gefühlt? Ich habe mir die Frage auch gestellt und die Antwort ist wenig überraschend, zumindest für die, die mich kennen. Wenn ich mir vorstelle, auf meinem Rennrad durch die Weinberge rund um Mainz zu radeln, es ist früh am Morgen, die Luft ist frisch und die Straßen sind leer. Der Wind pfeift mir ins Gesicht und ich höre nur dieses schöne, ich weiß nicht, das ist für mich ein Wohlklang, das schöne Surren der Kette und der Reifen. Es ist noch keine E-Mail in meinem Postfach oder die von gestern, die lasse ich da erstmal sein. Keine To-Do-Listen, niemand, der irgendetwas von mir will. In solchen Momenten denke ich tatsächlich, ich bin schon ziemlich frei. Ein gutes Gefühl. Wann hast du dich das letzte Mal frei gefühlt? Das mit der Freiheit, das ist so eine Sache, denn es gibt auch diese anderen Momente, die ich ganz genauso kenne. Vielleicht nicht die, die ich jetzt erzähle, aber ich kenne sie genauso. Da sitzt man im Stau auf der A60 schon wieder. Das Handy vibriert und es kommt eine Nachricht rein. Du hast doch noch die Aufgabe, wo bleiben denn endlich die Unterlagen? Oder jemand aus der Familie schreibt, wir müssten dringend mal reden. Und ich kenne das und ihr kennt das vielleicht auch, wenn in uns dieser Druck aufsteigt, der Brustkorb ein bisschen enger wird und irgendwo in dir schreit diese kleine, aber doch vorhandene Stimme, boah, ich will doch nur einfach frei sein. Frei sein. Frei sein, das ist eine der größten Sehnsüchte unserer Zeit. Wir haben gerade schon von der Allensbach-Studie gehört. Und wir reden ja auch von freier Meinungsäußerung, freier Berufswahl, freier Partnerwahl, freier Zeiteinteilung. Und gleichzeitig erleben doch viele eine sehr merkwürdige Mischung. So viel Freiheit wie vielleicht noch nie, so sagen es auch die Studien. Und doch fühlen wir uns oft unfrei, gehetzt, getrieben, gefangen in Erwartungen und inneren Zwängen. Und ich möchte heute zusammen mit euch einmal gemeinsam hinschauen, was ist Freiheit eigentlich, wie sprechen Psychologie, Philosophie, Recht und Medizin darüber und wo helfen uns diese Perspektiven, aber wo bleiben sie vielleicht auch unvollständig? Und dann natürlich, was ist die theologische Antwort? Und ich meine nicht die theologische Antwort Theologie als Wissenschaft, sondern Theologie, Theologos, das heißt ja das Reden von Gott. Ich meine also das, was die Bibel dazu sagt. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei? Steile Aussage. Ich wünsche mir, dass wir und du heute nicht nur ein paar Gedanken über Freiheit hören, sondern dass uns der Heilige Geist heute ganz persönlich zeigt, ich möchte dich frei machen, ich möchte dich freier machen. Und hier habe ich einen nächsten Schritt für dich in diese Freiheit. Schauen wir vielleicht zuerst einmal, was andere Disziplinen zum Thema Freiheit sagen. Denn das ist ganz schön spannend und vielleicht auch wichtig, weil wir natürlich alle von diesen Gedanken geprägt sind, ob wir wollen oder nicht. Die Psychologie hat ganz viele Ideen zur Freiheit. Denn in der Psychologie geht es ganz bei dem Thema Freiheit ganz stark um unsere innere Freiheit. Es geht darum, dass wir als Menschen nicht ständig von Angst, Schuldgefühlen oder alten Mustern gesteuert werden, sondern dass wir, dass du und ich als Menschen handlungsfähig sind, Entscheidungen zu treffen, die zu mir und meinen Werten passen, die stimmig sind. Ein Mensch ist zum Beispiel psychologisch frei und du kannst dir mal für dich selbst überprüfen, ob du psychologisch frei bist, wenn er zum Beispiel Nein sagen kann, obwohl er andere enttäuschen könnte. Wenn er nicht alles mitmacht, nur um dazuzugehören. Wenn er sich nicht ständig über die Erwartung von anderen definiert, sondern selbst eine innere Stabilität hat. Das ist Freiheit und diese Welt, sie suggeriert uns, dass wir in dieser Freiheit leben, auch weil wir so viele Wahlmöglichkeiten haben. Du bist Herr über deine Entscheidungen. Und gleichzeitig erleben viele von uns etwas, was die Psychologie Tyrannei der Wahl nennt. Eigentlich sind wir so frei wie nie. Du kannst dir aussuchen, in Klammern auch immer im Gegensatz zu früher, welchen Beruf du ausüben willst, wo du wohnen willst, wie du deinen Urlaub gestalten möchtest. Du kannst dir sogar, und in Mainz ganz besonders, aussuchen, in welche Kirchengemeinde du gehst, und das Angebot ist wirklich riesig. Je mehr Optionen, so sagt es die Tyrannei der Wahl, desto schwerer fällt es aber tatsächlich nachgewiesenermaßen uns Menschen, uns zu entscheiden. Die Freiheit der Entscheidung fällt uns also auf die Füße. Und je mehr ich mich dann doch entschieden habe, ich finde toll, dass ihr alle in der Kreuzkirche seid und nicht in anderen Gemeinden, danke, desto größer wird aber nachgewiesenerweise die Angst in den Menschen, war das eigentlich die richtige Entscheidung und hätte es nicht etwas Besseres gegeben? Und das betrifft nicht nur die Wahl der Kirche, sondern es betrifft grundlegende Entscheidungen in unserem Leben. Viele Menschen, gerade die älteren Menschen, die schon viele Entscheidungen in ihrem Leben treffen mussten, also die zwischen 40 und 90, hinterfragen viel mehr als früher, wo das Leben geordnet gelaufen ist, habe ich eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen? Mit meinen Kindern, mit meiner Berufswahl, mit dem Leben, wie ich das Leben lebe und gelebt habe. Die Tyrannei der Entscheidungen. Nach außen wirkt es so, als hätten wir enorme Freiheit, und die haben wir auch. Aber nach innen fühlt es sich für viele Menschen tatsächlich eher an wie Lähmung. Und vielleicht kennst du das auch. Du sitzt vor einer Entscheidung und eigentlich drehen wir uns dann innerlich im Kreis. Was, wenn ich mich falsch entscheide? Wenden wir uns der Philosophie zu. Die Philosophie unterscheidet gerne zwei Formen von Freiheit. Zuerst ist das die negative Freiheit, die Freiheit von etwas. Also das, was auch die Psychologie kennt, frei von äußerem Zwang, frei von Unterdrückung, frei von staatlicher Willkür. Und gerade unsere iranischsprachigen oder die Menschen, die aus dem Iran kommen in unserer Gemeinde, wissen, wie wichtig diese negative Freiheit ist. Nicht negativ von der Wertung her, sondern frei von Unterdrückung zu sein und frei von staatlicher Willkür. Niemand darf dich einsperren, niemand darf dir etwas vorschreiben, was du denken musst oder auch welche Religion du haben musst. Das ist die negative Freiheit, die sehr positiv ist, wie ich finde. Sie heißt negative Freiheit, das führt uns vielleicht auf die falsche Bahn, aber das ist doch sehr positiv. Das ist der anzustrebende Zustand, den wir als Menschen laut der Philosophie erreichen wollen. Dann gibt es aber auch die positive Freiheit, und ich weiß gar nicht, ob wir die alle so cool finden. Es ist nämlich die Freiheit zu etwas. Also die Möglichkeit, das eigene Leben zu gestalten, und jetzt kommt das, was wir vielleicht nicht so cool finden und was Sonja eben auch schon gesagt hat, dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Wir sind frei zu gestalten, Ziele zu verfolgen, Träume zu leben, sich selbst zu verwirklichen. Hier liegt der Fokus nicht nur darauf, was mir keiner antun darf, sondern auch darauf, was ich aktiv tun kann. Beides klingt gut und wichtig. Philosophisch wird aber auch hier schnell klar, wenn Freiheit nur heißt, ich darf alles, ohne Orientierung, ohne Sinn, dann kippt das leicht in Chaos oder auch in innere Leere. Einige Philosophen, da sage ich jetzt mal wertend, negative Philosophen sagen sogar, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Wir müssen ständig wählen. Wir sind frei, so frei von außen, wie auch, also negativ, wie auch zu gestalten. Aber wir wissen oft nicht, wofür eigentlich. Warum sind wir frei? Warum wollen wir frei sein? Warum ist dieses Innere in uns angelegt, Freiheit anzustreben? Warum reagieren wir mit dem Wunsch nach Freiheit, wenn etwas von außen uns gesagt wird, was unseren Raum einengt? Und warum gestalten wir überhaupt Leben in dieser Welt positiv und in Freiheit? Diese Frage beantwortet die Philosophie nicht. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsbereiche, weil meine Frau Juristin ist. Was sagt das Recht eigentlich dazu? Wir schimpfen ja oft über Gesetze, die uns in unserer Freiheit einengen. Aber in der Grundlage ist auch so das Recht gar nicht angelegt. Denn die Grundlage in Deutschland für das Recht ist das Grundgesetz. Das ist das wichtigste Recht, nach dem sich alles orientiert. Und womit beginnt das Grundgesetz? Beginnt es mit Verboten? Nein, Es beginnt damit zu definieren, dass jeder Mensch frei sein sollte. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Jeder hat das Recht, sein Glauben zu leben in Freiheit. Wir haben die Meinungsfreiheit, wir haben die Versammlungsfreiheit, wir haben ganz, ganz viele Freiheiten, die uns das Gesetz als erstes zur Verfügung stellt. Das, was wir häufig mit Recht verbinden, ist dann aber die andere Seite. Denn Freiheit muss und braucht sehr klare Grenzen. Denn sie endet immer dort, wo die Freiheit und Würde eines anderen verletzt werden. Rechtliche Freiheit gesehen ist deswegen nie grenzenlos. Sie muss ständig abgewogen werden. Und manchmal ist es ziemlich schwierig. Es gibt Gesetze, wo am Ende keiner als Sieger wirklich hervorgeht zwischen zwei Rechten, weil man halt abwägen muss. Und das ist gut so. Gesetze können einen Rahmen geben, aber sie können uns nicht so direkt das Gefühl von Freiheit schenken. Wer hat sich schon mal frei gefühlt, auf der Autobahn so richtig unterwegs zu sein? Wenn da kein Tempolimit wäre, schon wieder 100, schon wieder 120. Im Moment große Diskussion in Mainz, wie soll man die Innenstadt gestalten? 30, 50, wir nehmen Kompromiss 40, damit ist auch keiner zufrieden. Es ist halt so, ich kann nicht machen, was ich will. Selbst wenn mir, für Deutschland ist ja das einzige Land, was kein generelles Tempolimit hat, die größtmögliche Freiheit gegeben ist. Und da merken wir, nur weil etwas erlaubt ist, heißt es erstmal nicht, dass es uns grundsätzlich frei macht. Weil es braucht einfach diese Einschränkung. Und nur weil etwas erlaubt ist, nur weil ich etwas machen kann, heißt es auch nicht, dass es gut für mich ist. Nicht alles, was erlaubt ist, ist gut für mich. Ich habe mich viel damit beschäftigt, als Cannabis legalisiert wurde, ob das was für mich wäre, ich bin ganz ehrlich. Weil ich habe so Momente, ich meine so Cannabis, das wirkt ja schon sehr beruhigend, und ich habe so Momente, in denen ich innerlich sehr unruhig bin. Und ich habe mir überlegt, boah, das ist jetzt erlaubt, das ist legal. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Bin Jahrgang 84, in meiner Schule haben alle gekifft, außer mir so ungefähr. Da war das noch Modedroge. Und ich habe mir das wirklich überlegt und jetzt ist es erlaubt. Das heißt, ich verstoße gegen kein Gesetz. Und ich habe für mich entschieden, ne, das wird mir nicht gut tun. Weil ich genau weiß, dass ich ein Typ bin, der, wenn er Sachen macht, die hundertprozentig macht. Und wenn ich mit sowas anfange, ich bin frei, es zu tun, liebe Leute. Und auch in dieser Gemeinde könnte mich zumindest juristisch keiner dafür verurteilen. Moralisch ist eine andere Frage, da kann jeder seine eigene Meinung bilden. Aber ich weiß, es ist erlaubt, aber es würde mir nicht gut tun. Und deswegen ist das eine, was juristisch erlaubt ist, und das andere, was uns gut tun würde. Kommen wir zur letzten Disziplin der Medizin oder der Psychosomatik. In der Medizin, besonders in der Psychosomatik, sehen wir, unser Freiheitserleben hat auch direkten Einfluss auf unsere Gesundheit. Die klassische Medizin hat das über Jahre lang versucht wegzudiskutieren, aber sie ist mittlerweile auf einem ganz anderen Weg und sagt, na klar, wo Menschen dauerhaft das Gefühl haben, ausgeliefert zu sein, etwa in einem toxischen Arbeitsklima, in einer destruktiven Beziehung, in finanzieller Ohnmacht, da leidet der Körper mit. Bluthochdruck, Schlafstörungen, Magenprobleme, Depressionen, vieles hängt mit dem Erleben von Unfreiheit zusammen. Umgekehrt ist es tatsächlich so, dass wo Menschen erleben, ich kann gestalten, ich habe Spielraum, ich darf meine Grenzen setzen, da wirkt sich das tatsächlich auch positiv auf den Körper aus. Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Wertschätzung, das sind nicht nur nette Extras, sondern regelrechte Schutzfaktoren für unsere Gesundheit. Und doch kann die Medizin andersherum wenig dafür sorgen, dass es am Ende wirklich gelingt. Es gibt Krankheiten, die sind gut heilbar und ich bin sehr dankbar für unsere Medizin. Achillessehne zum Beispiel. Aber wir stehen immer noch vor dem Problem und es wird sehr lange unlösbar bleiben, dass es Krankheiten gibt, die das Leben massiv einschränken und auch zu ihrem Ende bringen. Die Freiheit tatsächlich final beenden und nicht zulassen. Und an dieser Stelle endet der Zugriff der Medizin auf unsere Freiheit und wie wir damit umgehen. Auch die Medizin hat eine Grenze, wo sie handeln und wo sie schaffen kann. Wir merken also, in allen Disziplinen ist der Freiheitsbegriff ein sehr großer. Die Psychologie, sie sucht nach innerer Freiheit. Die Philosophie ringt mit der Frage, wovon und wozu wir frei sind. Das Recht schafft Freiheit und schützt äußere Freiräume. Und die Medizin zeigt, wie sehr Freiheit und Gesundheit zusammenhängen. Und das ist alles sehr wertvoll. Als gläubiger Christ sage ich, es sind Disziplinen, die Gott benutzt, um unser Leben gelingen zu lassen und freiheitmäßiger zu machen. Ich bin sehr dankbar für Psychologie, Philosophie, für Jura und auch für die Medizin. Es sind großartige Errungenschaften, die wir hier als Gesellschaft, als Menschen, ich sage unter Gottes Führung, wirklich geschaffen und vollbracht haben. Wir merken aber, die sind sehr wichtig, diese Form von Freiheit, und gleichzeitig bleiben sie an bestimmten Punkten hängen. Psychologisch können wir lernen, besser mit unseren Gefühlen umzugehen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und alte Muster zu durchbrechen. Das ist wichtig. Es ist großartig und eine echte Hilfe. Aber es gibt nun mal Dinge, die wir uns selbst nicht vergeben können. Geschichten, die wir selbst nicht rückgängig machen können. Verletzungen, die tiefer sitzen als jede Methode. Es bleibt eine Frage, die die Psychologie nicht abschließend beantworten kann: Wer spricht mich eigentlich wirklich frei? Philosophisch können wir lange darüber nachdenken, ob wir frei sind oder ob alles determiniert, also vorherbestimmt ist. Auch theologisch kann man das übrigens diskutieren, durch Gene, Umfeld, Erziehung. Und selbst wenn wir sagen, ja, wir sind frei, aber wozu? Wofür lohnt es sich zu leben, zu wählen und Entscheidungen zu treffen? Ohne Sinn bleibt Freiheit leer. Juristisch kann ich völlig im Rahmen der Gesetze leben und auch dort mich trotzdem schuldig fühlen. Ich kann etwas tun, das habe ich erzählt, was erlaubt ist, und trotzdem weiß ich auch, das tut mir nicht gut oder das war lieblos oder das war egoistisch und das hat jemanden verletzt. Und umgekehrt kann ich vielleicht auch dort frei sein, wo Menschen mich zu Unrecht verurteilen, weil diese Menschen am Ende nicht das letzte Urteil über mein Leben sprechen. Medizinisch können wir Symptome behandeln, Therapien machen, Medikamente nehmen. Alles sehr wichtige Gaben, ich habe das hoffentlich deutlich genug gemacht. Und doch merken, da ist noch ein tiefer Hunger nach Heilung, der auch über das Körperliche hinausgeht. Die Welt um uns herum kann sehr vieles tun. Sie kann Symptome lindern, Rahmen geben, Orientierung anbieten. Aber sie kann etwas Entscheidendes nicht. Sie kann uns nicht im tiefsten Inneren freisprechen und freimachen. Sie kann Schuld nicht wegnehmen. Sie kann uns nicht aus der Entfremdung untereinander und zu Gott herausziehen. Jetzt habe ich das erste Mal dieses Wort gesagt, Gott. Denn das ist eine wichtige Perspektive, die, wenn wir das biblisch betrachten, hier noch gar nicht zur Sprache gekommen ist. Hören wir auf Jesus. In Johannes 8, Vers 36 sagt er: Wenn euch nun der Sohn, also er, frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und die Betonung liegt hier auf wirklich. Und in Galater 5, 1 schreibt Paulus: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Wenn wir in die Bibel gucken, als fünfte Perspektive, dann sehen wir, dass sie unsere Sehnsucht nach Freiheit ernst nimmt. Und meiner Meinung nach, meiner ganz persönlichen Meinung nach, geht sie tiefer als alle anderen Perspektiven. Sie sagt: Eure größte Unfreiheit sind nicht zuerst eure äußeren Umstände, nicht euer Chef, auch nicht euer Kalender und auch nicht eure Familiengeschichten. Eure größte Unfreiheit besteht eigentlich darin, und das ist fast ein Paradoxon, wo wir innerlich krampfhaft versuchen, aus eigener Kraft frei zu sein. Wo wir innerlich versuchen, immer wieder aus eigener Kraft frei zu sein. Das ist eine der Definitionen, wie man auch Sünde verstehen kann. Wir versuchen, Freiheit durch beruflichen Erfolg zu erlangen. Und werden plötzlich Sklaven unserer eigenen Karriereleiter. der ständigen Erreichbarkeit und des Leistungsdrucks. Wir suchen Freiheit in finanzieller Unabhängigkeit und in Vorsorge und ertappen uns dabei, wie die Sorge um das Geld und der Drang nach immer mehr uns gefangen nimmt. Wir suchen Freiheit, das geht jetzt auch gerade an die jüngere Generation, aber die mit 40er machen munter mit, in der Bestätigung durch andere, im perfekten Image auf Social Media oder im Applaus und machen uns eigentlich völlig abhängig davon, was andere über uns denken. Wir suchen Freiheit im Vergessen. Und da spreche ich wieder zum Beispiel ganz platt die Drogen an. Ist auch ein schönes freiheitliches Gefühl, wenn man den Alltag mal vergessen kann, wenn man 3, 4, 5 Bier getrunken hat. Auch das ist doch Freiheit. Man dann das vergessen, was einen belastet. Führt das in die Freiheit? Nein. Diese Dinge versprechen uns grenzenlose Freiheit, aber am Ende machen sie uns doch wieder nur zu Gefangenen. Wir strampeln uns ab, um uns selbst zu erlösen. Und das, wie die Bibel über Freiheit redet und was Gott uns anbietet, dir und mir, ist radikal anders. Wahre Freiheit beginnt dort, wo unsere Suche nach Ersatzfreiheiten endet. Unsere Identität, das, was wir im tiefsten Kern sind. Unsere Identität darf nicht oder sollte nicht in unserer Leistung, unserem Besitz und der Meinung anderer liegen. Unsere Identität, so sagt es Gott, darf in ihm liegen. Gottes Freiheit als sein Kind. Ein Kind muss sich, in Klammern im Idealfall, sein Zuhause nicht erkämpfen. Wenn wir über einen liebenden Vater nachdenken und eine liebende Mutter, die ein Kind haben, dann muss das Kind erstmal nichts dafür tun. Ein geliebtes Kind muss sich seine eigene Freiheit, sein eigenes Geliebtsein nicht durch Erfolge oder Image verdienen. Die Bibel sagt halt nicht, streng dich mehr an, dann wirst du auch frei von den Zwängen. Sie sagt auch nicht, schau immer positiv auf dich, dann verschwindet das Gefühl der Unzulänglichkeit, sondern sie sagt, du brauchst einen Befreier und ich habe dich befreit. Denn dieser Befreier ist Jesus Christus. Bald ist Ostern und wir sprechen von Kreuz und Auferstehung. Und am Kreuz geschieht genau das, das Hamsterrad unserer vergeblichen Befreiungsversuche wird durchbrochen. Alles, was uns von Gott trennt, all unsere falschen Abhängigkeiten und auch die Schuld, in die wir uns dabei verstricken, nimmt er auf sich. So ist die Erzählung von Ostern. Er stirbt und mit ihm stirbt der Zwang, uns selbst beweisen zu müssen. Wenn Jesus sagt, wenn Jesus dir das Angebot macht und mir, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei, dann meint er, du bist frei von dem Zwang, deine eigene Identität schaffen zu müssen. Frei von der Abhängigkeit, was andere über dich denken. Frei von dem Druck, dass dein Wert von deiner Leistung abhängt. Und auch frei von der Angst, anderen Menschen und Gott nicht zu genügen. Und gleichzeitig, um es philosophisch zu sagen, du bist frei zu einem neuen Leben mit Menschen und Gott. Du bist frei zu lieben, da wo vorher Bitterkeit war. Du bist frei, mit dir und anderen großzügig zu sein, wo vorher Angst vor Verlust war. Und du bist auch frei, das zu tun, was Gott von dir möchte, weil er dich nicht knechtet, sondern erfüllt. Gott schenkt eine Freiheit, die grundlegend ist für alle Freiheit, die wir in unserem Leben erfahren wollen. Vielleicht schauen wir noch einmal kurz, wie das mit den anderen Perspektiven zusammenspielt. Die Psychologie fragt, wo bekomme ich innerlich in die Freiheit? Jesus setzt noch tiefer an und sagt, ich spreche dich frei. Er sagt ganz klar, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Nichts kann dich schuldig sprechen, nichts kann dich unfrei machen. Es gibt es nicht, wenn du in Jesus Christus bist. Innere Freiheit beginnt dort, wo wir wissen, wir sind von Gott angenommen. Und das möchte ich dir zusprechen, du bist von Gott angenommen. Philosophie fragt, wovon und wozu bin ich frei? Jesus befreit uns von dieser Macht der Sünde, es selbst schaffen zu wollen, und zu der Berufung, die Gott für uns hat. Wir dürfen einander in Liebe dienen. So steht es in Galater 5, Vers 13. Freiheit ist nicht mehr ein leeres Ich kann alles, sondern ein erfülltes Ich darf Gott und Menschen und mich selbst lieben. Wir dürfen uns lieben. Wir dürfen einander lieben und wir dürfen Gott lieben. Jura schützt die äußere Freiheit. Jesus geht weiter. Er sagt, ich schenke dir eine neue Identität. Du bist nicht nur Bürger eines Staates, sondern du bist Kind Gottes. Du lebst nicht nur nach Gesetzen, sondern du lebst aus Gnade. Medizin zeigt, wie sehr Unfreiheit krank macht. Jesus schenkt nicht, und das möchte ich an dieser Stelle sehr deutlich sagen, automatisch Heilung und perfekte Gesundheit. Aber er berührt Körper, Seele und Geist. Er berührt sie. Und er schenkt nicht immer Gesundheit, aber er schenkt einen Frieden über das, was in unserem Leben ist, was zur Freiheit führt. Als Jesus anfängt zu predigen, sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und ich möchte den Gefangenen Freiheit verkündigen. Viele können bezeugen, wo Jesus sie innerlich frei gemacht hat, begann auch ein Heilungsprozess in anderen Bereichen ihres Lebens. Christlich gesprochen ist wahre Freiheit also nicht die Abwesenheit von Grenzen, sondern die Gegenwart Jesu. Nicht die Abwesenheit von Grenzen, sondern die Gegenwart Jesu. Frei bist du nicht, wenn niemand dir mehr etwas zu sagen hat, sondern wenn Jesus in dein Leben sprechen darf, du bist geliebtes Kind Gottes. Was heißt das nun für dich, für uns, heute hier in unserem Alltag und in unserer Woche? Ich möchte dir drei Fragen mitgeben und dich einladen, sie mit Gott zu bewegen. Die erste Frage: Wo erlebst du äußere Freiheit, aber innere Unfreiheit? Vielleicht hast du objektiv viele Optionen. Du kannst reisen, du kannst dir vieles leisten, vielleicht auch du kannst dich entscheiden, wo du lebst, welchen Job du machst. Aber vielleicht merkst du auch, ich bin getrieben in diesem Leben. Vielleicht von Erwartungen, vielleicht von Perfektionismus, vielleicht von der Angst, nicht dazuzugehören. Vielleicht ist es an der Zeit, zu Jesus zu kommen und heute ganz konkret das vor ihn zu bringen. Hier an dieser Stelle bin ich innerlich nicht frei. Ich weiß, du kannst freisprechen von der Angst, vielleicht auch von der Scham, von dem Druck, immer mehr leisten zu müssen. Vielleicht ist das dein nächster Schritt, ein ehrliches Gebet, ein offenes Gespräch mit jemandem. Wir werden dazu gleich nach der Predigt auch noch ein Angebot haben. Vielleicht auch der Mut, ich habe es ja schon gesagt, professionelle Hilfe anzunehmen. In dem Vertrauen, Jesus geht diesen Weg mit dir. Wo erlebst du äußere Freiheit, aber innere Unfreiheit? Zweitens, wo berufst du dich auf deine Freiheit und verletzt damit andere? Fiese Frage. Freiheit hat Grenzen, auch aus Gottes Sicht. Paulus schreibt im Galaterbrief, ihr seid zur Freiheit berufen, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch, das ist schlechte Taten, Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Vielleicht merkst du, ich habe meine Freiheit manchmal als Ausrede benutzt. Ich bin halt so. Ich kann nicht immer auf alle Rücksicht nehmen. Ich habe das Recht dazu. Und vielleicht hast du dabei Menschen verletzt, in deiner Familie, hier in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz. Dann kann heute ein Tag sein, an dem du sagst, Jesus, ich will die Freiheit, die du mir gibst, dafür nutzen, andere zu lieben. Nicht, um meinen Egoismus zu pflegen. Ich weiß, schwierige Frage. Schaffen wir. Vielleicht ist das ein Schritt, jemanden um Vergebung zu bitten, eine Entschuldigung zu schreiben oder einen Konflikt aktiv anzugehen und damit wirklich frei zu werden in Jesus Christus. Und die dritte Frage: Wo brauchst du konkret Vergebung, um frei zu werden? Vielleicht sitzt du hier und du weißt ganz genau, wovon wir reden. Da ist vielleicht eine ganz konkrete Geschichte in deinem Leben, eine Beziehung, die zerbrochen ist, Worte, die du gesagt hast und nicht mehr zurücknehmen kannst, Entscheidungen, bei denen du ganz genau weißt, da bin ich schuldig geworden vor Menschen und vor Gott. Du hast es vielleicht versucht, da sind wir Menschen ja gut drin, es zu vergessen. vielleicht auch zu relativieren, vielleicht auch zu verdrängen, vielleicht weiß der andere auch gar nichts davon und der Ball liegt ganz bei dir. Aber das wird uns immer wieder einholen. Johannes Hartl schrieb es gerade in einem Instagram-Post: Lügen haben manchmal ganz schön lange Beine, aber irgendwann müssen sie auch den Boden berühren. Was er damit meinte ist, wir können ziemlich lange verstecken, wenn etwas nicht stimmt, aber irgendwann kommt alles raus. Und heute lädt Jesus dich ein, werd wirklich frei. Liebe Gemeinde, wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir Kinder Gottes sind und in dieser Liebe Gottes gehalten sind, meine Kinder machen manchmal Sachen falsch, auch wenn es Pastorenkinder sind. Manchmal passiert ihnen das auch. Sie sind keine perfekten Kinder. Und ja, manchmal aus meiner Sicht als Vater schimpfe ich dann auch. Und ich kann mir Gott auch vorstellen, dass er auch mal schimpft, tatsächlich. Aber werden meine Kinder jemals nicht von mir geliebt sein, weil sie einen Fehler gemacht haben? Nein, niemals. Wovor haben wir als Kinder Gottes also Angst? Vor nichts und niemanden. Wir sind frei. Wir sind frei von der Angst, nicht zugeben zu können, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Weil wir wissen, dass Gott unser Vater ist, der liebende Vater, der uns vergibt. Du kannst gleich innerlich oder nachher im Gebet mit jemandem ganz konkret sagen: Jesus, hier bin ich schuldig geworden, ich bekenne dir das. Vergib mir, sprich mich frei. Und dann darfst du nämlich diesen Zuspruch hören, den er schon vor 2000 Jahren am Kreuz gegeben hat: Es ist vollbracht. Nicht, es ist ein bisschen besser geworden. Nicht, gut, dass du es machst und erzählst, schauen wir mal. Nein, es ist vollbracht. Wenn der Sohn dich frei macht, dann bist du wirklich frei. Vielleicht bist du schon lange Christ und brauchtest heute einfach eine Erinnerung. Du bist nicht Sklave deiner Vergangenheit. Du bist Sklave von niemandem und nichts. Du bist frei in Christus, weil du Gottes Kind bist. Und du darfst aufrecht bei all dem, was ist, durch dieses Leben gehen. Vielleicht bist du noch am Suchen und denkst, das mit der Freiheit klingt gut, aber ich weiß nicht, ob man Jesus vertrauen kann. Dann lade ich dich ein, genau das zu deinem Gebet zu machen. Jesus, wenn es dich gibt, wenn du wirklich frei machen kannst, dann zeig mir das. Komm in mein Leben. Wir werden gleich Lieder zusammen singen und ich habe schon in die Setlist geguckt, die werden gut passen. Und nebenbei stehen hier gleich Menschen bereit, die gerne mit dir beten, die dir auch vielleicht einfach zuhören und vielleicht mit dir einen nächsten Schritt suchen. Es sind Beter und Beterinnen, die darin geschult sind, die auch darin geschult sind, dass sie wissen, dass sie nichts weiter erzählen von dem, was du ihnen erzählst, die dir auch anbieten werden, dich zu segnen und für dich zu beten im Gebet. Du bist bei ihnen super aufgehoben. Es kann der erste Schritt sein, auch vielleicht jemandem zu erzählen, wo du dich unfrei fühlst. Und das dann gemeinsam sozusagen, sie sind Wegbegleiter für dich, an Gott zu übergeben. Ich wünsche uns, dass wir diesen Weg, diese Freiheit, die Gott uns schenkt, weil wir Gottes Kinder sind, immer wieder ganz konkret in unserem Leben erleben. Und ich wünsche uns für uns als Kreuzkirche, dass wir einander dort Wegbegleiter sind. Dieses Leben ist nicht einfach. Es ist eins der härtesten. Aber wir sind Gottes Kinder. Wir dürfen mutig und in aller Freiheit durch dieses Leben gehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre dazu unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.